An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group, Ihrem Personaldienstleister im Gesundheitswesen. Bewerben Sie sich jetzt als Chefärztin oder Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in einem modernen ambulanten Rehabilitationszentrum in Baden-Württemberg. Familienfreundliche Arbeitszeiten und ein interdisziplinäres Team warten auf Sie. Mehr zu unserem Stellenangebot finden Sie in den Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Dr. Sebastian Baum zum Thema präoperatives Medikamentenmanagement.
Viel Spaß beim Zuhören.
Und ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich auch über meinen Gast, über den Sebastian Baum, der schon oft bei uns im Podcast zu Gast war. Vielen Dank, lieber Sebastian, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast. Wir wollen über ein spannendes Thema sprechen. Und sozusagen als Cliffhanger habe ich einen Witz gehört letztens die Tage. Vielleicht kann ich den kurz erzählen. Und zwar eine italienische Mutter und ein Anästhesist. Was ist immer die erste Frage, die sie dir stellen?
Wahrscheinlich, wie geht es mir?
Wann hast du das letzte Mal gegessen?
Ah, okay.
Und es soll heute gehen um das präoperative Management von Medikamenten. Ne? Also das klassische Medikamenteneinnahme vor einer elektiven, in Anführungszeichen, Operation. Wie ist das eigentlich? Welche Medikamente darf man oder soll man nehmen? Welche muss man absetzen? Das ist nicht trivial. Und deswegen müssen wir uns natürlich auch auf die wichtigsten Aspekte hier beschränken. Wie ist das eigentlich, Sebastian? Also auch mit der Nahrungsaufnahme oder Flüssigkeit, ne, mit Medikamenten. Gehen wir mal direkt ins Volle. Medikamente darf man ja eigentlich vor einer Operation zumindest mit einer kleinen Menge Wasser zu sich nehmen, oder? Oder wie ist so die Aussage eines Apothekers dazu?
Das ist tatsächlich eine relativ schwierige Frage, weil es fängt ja schon damit an, dass bei der Tabletteneinnahme ja Flüssigkeit zu sich genommen werden muss, sonst geht es ja nicht hinunter. Ne? Und das Hinunterschlucken ist ja nur das eine Problem, weil dann ist es ja im Magen. Ich brauche aber ausreichend Flüssigkeit, damit sich die Tabletten halt auch auflösen. Also gerade bei polypharmazierten Patienten kann man sich halt vorstellen, wenn die dann morgens 15 Tabletten zu sich nehmen, dass es mit 2-3 kleinen Schlücken auch nicht getan ist, weil wenn man sich das halt vorstellt, 2-3 kleine Schlücke, das sind ja keine 100 Milliliter. Das kann ja gerne mal jemand zu Hause mal probieren, einfach mal 100 Milliliter zu nehmen, ne, einfach ein halbvolles Glas und einfach mal 15, 20 Tabletten da reinzuschmeißen, wie lange das dauert, bis sie sich auflösen. Ja, weil wir haben ja auch dann unterschiedliche Darreichungsformen, eine normale Tablette, eine Filmtablette, eine Retard-Tablette oder Retard-Kapsel, magensaftresistent etc. Die haben ja alle ein unterschiedliches Freisetzungskinetik, die lösen sich alle unterschiedlich auf. Viele, zum Beispiel die magensaftresistenten Tabletten, die lösen sich ja gar nicht im Magen auf, die sollen ja in den Darm gelangen. Gerade deshalb brauchen die auch viel Flüssigkeit, weil wenn man das nicht genug ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, dann bleiben sie einfach an der Magenwand kleben. Und alle, die schon mal eine Gastroskopie durchgeführt haben bei älteren Patienten, die sehen das ja auch durchaus mal, da sollen die Patienten ja auch nüchtern sein oder auch eine Trinkkarenz gehabt haben und viele übertreiben das dann tatsächlich, die nehmen halt da wirklich minimal, ne, weil es ja heißt, ja, man soll nichts trinken, aber die Tabletten sollen trotzdem runter. Also nehme ich die Tabletten mit ganz wenig Flüssigkeit, dann bleiben sie einfach alle im Magen hängen. Ne? Also wer gastroskopiert hat bei solchen Patienten früh morgens, der findet da regelmäßig Tabletten irgendwo in der Magenwand kleben. Das heißt, die verlassen natürlich dann auch nicht den Magen, können dementsprechend auch überhaupt nicht resorbiert werden. Und dementsprechend fehlt dann auch die Wirkung. Das mag natürlich bei, ich sage jetzt mal, Protonenpumpenhemmer nicht ganz so gravierend sein, ob der jetzt aufgelöst wird oder erst 5 Stunden später. Aber andere Medikamenten, wie zum Beispiel Parkinson-Medikamenten, wo ja die zeitpunktgenaue Therapie ja wichtig ist oder die Einnahme, da wäre es schon wichtig. Und tatsächlich so muss man da ja auch wissen, dass bei der Medikamenteneinnahme ja mindestens 200 Milliliter auch zu sich genommen werden muss, damit sie sich auflösen, damit sie runtergeschluckt werden, damit sie halt unter Umständen auch rechtzeitig in den Darmtrakt gelangen können. Und es funktioniert nicht halt mit einer minimalen Menge, sondern das sind 200 Milliliter und werden mehrere Tabletten morgens eingenommen oder mehrere Medikamente morgens eingenommen, sodass man eher 300 Milliliter zu sich nimmt. So, das ist halt das Volumen, was die Patienten halt zu sich nehmen müssen. Und das ist, glaube ich, schon mal der erste Knackpunkt, das hineinzubekommen. Beziehungsweise dann ist natürlich auch hilfreich, bestimmte Medikamente vielleicht auch dann zu pausieren, weil man sie halt möglicherweise nicht benötigt. Also es gibt so, sagen wir mal, so klassische Medikamente, Protonenpumpen habe ich schon erwähnt, das ist sicherlich auch nicht schlimm, an dem OP-Tag das auch zu pausieren, auch langwirksame Antihypertensiva, wo es überhaupt nicht schlimm ist, ob man sie dann mal vergisst oder halt auch mal nicht einnimmt aufgrund einer OP, weil es einfach aufgrund keinen Einfluss auf die Wirksamkeit hat. Das heißt, im Prinzip muss man schon die Medikationsplan durchforsten und sagen, so was braucht der Patient wirklich, auch am OP-Tag morgens, was kann ich jedenfalls auch nachgeben, das ist ja durchaus ja auch legitim. Und das Zweite ist natürlich, welche muss ich auch absetzen, um halt auch postoperative Komplikationen zu reduzieren. Sei es jetzt die oralen Antikoagulantien, sei es Thrombozytenaggregationshemmer. Da gibt es ja verschiedene Empfehlungen aufgrund der bestimmten Medikamente, die es da gibt. Bei den oralen Antikoagulantien wissen wir ja, aber Apixaban oder so oder Dabigatran, dann sollte man ja schon etwas frühzeitig bei elektiven Eingriffen, wo es halt möglich ist, auf die Therapie, dass man die Therapie pausiert. Metformin ist ja auch so ein Klassiker. Das ist allen bewusst. Aber was machen wir zum Beispiel mit den Antihypertensiva? Was machen wir mit den Protonenpumpenhämmern. Ja, da ist halt wichtig, die Tablettenzahl zu reduzieren, aber auch andersrum, die Tabletten, die wir halt auch wirklich brauchen, dass die frühzeitig auch genommen werden und zumindest zwischen der Tabletteneinnahme und die Flüssigkeitseinnahme, die damit verbunden ist, und wirklich auch darauf achten, dass es diese 200 Milliliter auch nicht wirklich unterschreitet bis zur OP-Beginn, da können ja ruhig auch 2 Stunden liegen und meistens brauchen ja auch die Patienten das. Wenn ich dann weiß, der Patient wird ab einer bestimmten Uhrzeit dann operiert, dass man also sagt, okay, die Tabletteneinnahme sollte dann auch in der Regel dann auch 2 Stunden vorher erfolgen mit dem entsprechenden Volumen und dann ist das in der Regel auch unproblematisch.
Das heißt, um das jetzt nochmal so generell zu formulieren, man muss sich schon vorher vor einer Operation überlegen, oder man sollte sich das überlegen, welche Medikamente müssen an dem OP-Tag oder vielleicht auch vorher schon pausiert werden, welche sind unbedingt notwendig und müssen gegeben werden und am Operationstag, wie erfolgt die Einnahme? Also mit ausreichend Flüssigkeit, damit die dann auch halt resorbiert werden und ihre Wirkung entfalten können.
Genau, also das ist das Wichtigste, vor allen Dingen mit ausreichend Flüssigkeit, mit 200 bis 300 Milliliter, damit es halt auch funktioniert. Ne? Also gerade bei sensiblen Medikamenten, wie zum Beispiel halt auch Parkinson, weil das sehr unglücklich wäre, wenn diese Medikamente halt nicht wirken, weil das ja auch Einfluss auch auf die postoperative Rekonvaleszenz hat. Ne? Wenn du dann einmal sozusagen da raus, das kennst du als Neurologe ja selber, kann das ja durchaus dann auch Schwierigkeiten haben. Ne? Dann hat er dann möglicherweise auch postoperativ dann eine Übelkeit, dann kann er die nächsten Medikamente nicht nehmen, weil er sie alle wieder erbricht und so weiter. Ne? Also das ist ja dann so ein Rattenschwanz, den er sich unter Umständen hinterherzieht, was möglicherweise dann halt umgangen werden kann, wenn diese Patienten halt adäquat ihre Medikamente bekommen. Halt. Also gerade dieser Risikopatient Parkinson, der macht ja, was die Medikamenteneinnahme ja eh immer, bei dem ist es ja eh immer ein bisschen schwierig, das gut umzusetzen. Und wenn man gerade bei elektiven Eingriffen hat man ja eigentlich auch genug Zeit, das auch entsprechend zu organisieren, welche Tabletten. Ne? Da ist ja nichts Dringendes im eigentlichen Sinne. Das heißt, man kann auch schon bei der Medikamenten, beim Narkosegespräch, bei der Aufklärung, kann ja auch schon auf die Medikamentenpläne, ja, da wird ja auch in der Regel auch drauf geguckt, dass man auch schon da schon festlegt, okay, ich kenne den OP-Termin, ich kenne die OP-Uhrzeit möglicherweise schon und dann den Patienten entsprechend dann auch instruiert, Medikamente an dem Tag auszusparen oder halt zu sagen, ja, nehmen Sie das dann einfach mal etwas eher, ne, zum Aufstehen. Manche kommen ja auch erst am OP-Tag in die Klinik, da ist ja in der Regel ja auch ausreichend Zeit. Ne? Also ich sage jetzt mal so, ne? Der Patient muss, der steht ja dann auf, nimmt seine Medikamente, dann zieht er sich an, wäscht sich, fährt in die Klinik, bis er dann, da sind die 2 Stunden, die sind ja relativ zügig dann um, ne? Bis zum ersten Schnitt oder bis zur, zum ersten Schnitt ist ein bisschen zu spät, aber bis zur Einleitung. Ne? Also zwischen Medikamenteneinleitung und Medikamentenaufnahme und bis zur Einleitung vergehen ja sehr häufig ja schon diese 2 Stunden. Ne? So dass man zumindest da das gut managen kann.
Aber trotzdem sehe ich da schon ein Problem, soweit ich das jetzt als nicht operativ tätiger Neurologe beobachten kann oder sehen kann, wer ist dafür verantwortlich? Ne? Also wer kümmert sich darum und wer ordnet das so an, dass die Medikamente dann entsprechend auch genommen werden?
Ja, total schwierig. Genau, ist total schwierig, vor allem, wenn sie halt auch ambulant operiert werden und dann auch noch am gleichen Tag wieder nach Hause gehen. Ne? Dann läuft ja die Medikamenteneinnahme ja tatsächlich zu Hause. Das heißt, eigentlich der Operateur oder der Anästhesist hat ja eigentlich überhaupt keine Ahnung, wann was vorher passiert ist. Ja,
ja.
Deshalb ist da natürlich dann die Verantwortung sozusagen auch dort im Rahmen des Narkosegesprächs auch da explizit darauf hinzuweisen oder halt dem möglicherweise auch eine Art Flyer mitzugeben, ne, dass man sagt so, okay, hier, das musst du mit deinem Medikament noch machen. Das finde ich insgesamt auch wichtig, die Patienten auf so ein OP gut vorzubereiten. Also nicht nur was Medikamenteneinnahme betrifft, gerade so bei elektiven Eingriffen, ist jetzt nicht ganz das Thema, aber ne, vielleicht der Begriff so Prähabilitation etc., dass man denen auch so ein bisschen so einen Fahrplan gibt, gerade bei hochbetagten Patienten, dass die gucken, dass sie möglicherweise aus ihrer Mangelernährungssituation das ein bisschen entschärfen können, dass man sagt, so, du musst fitter werden, dass man denen auch sagt, passen Sie auf, eine OP ist ja nicht einfach, man liegt da ja nicht einfach und da wird irgendwas mit einem gemacht und dem Körper ist es ziemlich egal, sondern das ist ja schon sehr anstrengend für den Körper. Und eine Belastung für den Körper, so das, was aber ein bisschen trainierbar ist, sage ich mal in Anführungsstrichen. Also, aber in diesem Zuge, also gehört es natürlich auch dann dazu, den Patienten darauf hinzuweisen, ja, du musst vernünftig vielleicht voressen, vielleicht Gewicht aufbauen, Kraft aufbauen. Hängt immer natürlich von den Patienten ab, welches Patienten gut wieder haben. Dass er auch ausreichend vorher getrunken hat, sich ausreichend ernährt hat. Und natürlich, dass er seine Medikamente adäquat genommen hat. Und gerade halt, das ist ja eigentlich, läuft ja das bei elektiven Eingriffen ja immer nach dem gleichen. Also ich habe ja immer, ich habe ja immer meine geriatrische Oma da im Hinterkopf. Wie kriegt man die fit für eine OP oder wie schafft man das halt auch, perioperative Komplikationen zu senken? Ne? Die muss halt fit sein, die sollte nicht mangelernährt sein und sie sollen ihre Medikamente genommen haben oder halt auch die ungünstigen Medikamente halt nicht genommen haben. Ne? Und dafür gibt's halt, muss es einen Fahrplan geben, den diesen Patienten auch mitgeteilt werden kann. Wir stehen ja jetzt nicht dabei und gucken, dass die ausreichend trinkt und ausreichend isst zu Hause, sondern wir erwarten, dass sie zumindest, aber oder ich erwarte zumindest, dass sie ausreichend informiert darüber sind, auch gerade was die Medikamenteneinnahme dann betrifft und auch mit der Karenz.
Da sind einfach zu viele Spieler, also zu viele Akteure in diesem Spiel, um das jetzt einheitlich regeln zu können. Lass uns mal bei den Medikamenten bleiben, die ungünstig sind für die Operation, die man also vorher absetzen müsste oder sollte.
Ja.
Als erstes, wenn ich das fragen darf, ist natürlich immer das mit der Antikoagulation, also Vitamin K-Antagonisten, NOACs, Thrombozytenaggregationshemmer. Wie ist es damit?
Genau, also da gibt es halt unterschiedliche Einflüsse. Tatsächlich muss man auch so ein bisschen gucken aufgrund von der Indikation. Also nehmen wir mal zum Beispiel das ASS 100 etc., das muss man tatsächlich nicht zwangsläufig immer pauschal bei jeder Operation absetzen, ja, sondern tatsächlich gibt es ja auch Indikationen bei Patienten mit einem hohen kardiovaskulären Risiko, dass dieses AS100 perioperativ sogar drin bleibt, weil einfach das Risiko für Komplikationen kardiovaskulärer Natur viel höher sind als Durchblutungskomplikationen. Also ne, das ist dann wieder so ein Nutzen-Risiko-Abwägung, dass man das zum Beispiel gar nicht so pauschal sagen kann. Deswegen ist halt sehr wichtig zu wissen, so, oder auch für den Patienten, aber vor allem Operateur, so, in welche Klasse falle ich jetzt? Wie wichtig ist es jetzt, das AS100 für diesen Patienten? Und aber wichtig ist jetzt an dieser Stelle zu erwähnen, es muss nicht pauschal abgesetzt werden oder pausiert werden. Bei den oralen Antikoagulantien ist es so, dass in der Regel schon pausiert wird, aber dass man da unter Umständen zum Beispiel auf das Bridging verzichten kann. Ja, das ist ja auch relativ neu. Dass es bei bestimmten Patientengruppen ist auch durchaus sinnvoll sein, auf das Bridging zu verzichten. Bei den Medikamenten an sich sind die Substanz abhängig, wann ich anfange, sie zu pausieren. Da müsste man eigentlich genau genommen sogar das Blutungsrisiko evaluieren. Man braucht die Nierenfunktion dafür und davon kann man dann ableiten, beispielsweise beim Dabigatran, ob man das halt 24 Stunden vor der OP absetzt oder ob man 48 oder 96 Stunden sogar schon mit der Pausierung der Medikation anfängt. Also das ist tatsächlich gar nicht immer so einfach, weil auch da wieder verschiedene Faktoren einen Einfluss nehmen, warum und wann eine Medikation pausiert werden soll oder ob sie überhaupt pausiert werden soll. Also das ist gar nicht so einfach. Und deswegen ist es ja hilfreich, wenn man so einen Leitfaden hätte, um da zum Beispiel eine Orientierung zu haben, sofern man keinen klinikinternen Standard hat. Ich sage jetzt mal, in der Thoraxchirurgie wird es einen geben in vielen Kliniken, gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber gerade wenn es halt ein Medikament gibt, und das ist ja immer so das Problem, der Patient nimmt ja ein Medikament, was man selber gar nicht kennt, dass man sich da informiert, ob und inwiefern dort eine postoperative, perioperative Pausierung der Medikation sinnvoll ist und vor allen Dingen, wann sie dann zu erfolgen hat. Reicht das wirklich am OP-Tag oder muss es schon einen Tag vorher sein? Etc. Diuretika, das ist der Klassiker, dass man die am OP-Tag in der Regel pausiert, aber auch abhängig von der kardialen Situation.
Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Im April startet der Live-Online-Kurs Diagnostik und wichtige Erkrankungen des autonomen Nervensystems mit Dr. Andrea Meyer. Du erhältst einen kompakten Überblick über Grundlagen, Diagnostik und relevante Krankheitsbilder und kannst eigene Fallvignetten zur Diskussion einbringen. Alle Infos in den Shownotes.
Nochmal ganz kurz nachgefragt zu dem Bridging. Damit meinst du niedermolekulares Heparin, ja, genau. Das man gibt für den Zeitraum der Operation so, oder perioperativ, einfach damit das Management besser ist und ja.
Genau.
Okay. Und du hattest vorhin auch schon das Metformin angesprochen. Sag bitte nochmal, warum das pausiert werden muss.
Ja,
präoperativ?
Genau. Das Risiko der Laktatazidose besteht. Man kommt ja man läuft gegebenenfalls Gefahr, im Rahmen der Operation auch in die Hypoxie zu geraten, unter Umständen beispielsweise. Und das hat halt Einfluss auf oder die Gefahr einer azidotischen oder einer Azidose. Und da ist dann Metformin ungünstig in diesem Bereich, weil es ja an sich auch eine Laktatazidose auslösen kann. Also das, die Gefahr der Gewebhypoxie etc., so dass alles, was damit verbunden ist, und dementsprechend sollte man da in der Regel 48 Stunden präoperativ, so wie man das ja auch kennt, bei Kontrastmittelgabe, das Metformin zu pausieren, ist Laktatazidose, Risiko, es kann ja unter Umständen ja auch eine Nierenfunktion, kann ja auch prä- und beziehungsweise postoperativ ja auch problematisch werden, dann ist das Metformin der in denen sich dann auch ungünstig etc. Das sind so die Hauptgründe. Auch da muss man tatsächlich ein bisschen relativieren. Es gibt ja viele auch Notfalloperationen, wo man das Metformin natürlich jetzt nicht vorher absetzen konnte, weil man ja gar nicht wusste, dass der jetzt notfallmäßig operiert werden müsste. Da gibt es schon viele Daten auch dazu, auch was Kontrastmittelgabe betrifft, dass es da halt nicht zu vermehrten Komplikationen gegeben oder kommen muss automatisch. Also da gibt es schon viele Hinweise, aber es ist halt so empfohlen und ist auch richtigerweise so empfohlen, aber auch da im Hintergrund zu wissen, dass jetzt, wenn das mal nicht funktioniert hat, dass es nicht automatisch ein hohes Risiko für den Patienten mit sich bringt. Also das nur so am Rande noch erwähnt.
Das bedeutet aber auch, dass ich den Blutzucker des Patienten, wenn ich das Metformin abgesetzt habe, natürlich intensiver monitoren muss und gegebenenfalls dann mit Insulin arbeiten muss, kurzsames Insulin. Also das ist ja dann auch wieder eine Spezialität. dass man das nicht vergisst, ne?
Genau.
Gibt es noch andere? Du hast jetzt die Antikoagulantien genannt, du hast die Diuretika genannt, du hast das Metformin genannt. Gibt es noch andere Substanzklassen, die dir besonders am Herzen liegen würden, präoperativ?
Ja, also gerade weil die, die SGLT2-Inhibitoren ja so fulminant am Verordnungsvolumen teilnehmen mittlerweile, sollte man da zumindest schon mal wissen, dass es da auch eine Regel gibt. Erstmal, soweit es möglich ist, halt sogar 3 Tage vor der OP die Glyphlozine, SGLT2, also Dapagliflozin, Empagliflozin, dass man die 3 Tage vor OP-Termin pausiert. Ne? Und, und postoperativ kann man sie dann auch relativ zügig wieder ansetzen. Soll, hätte man vielleicht mal mit von mir auch schon erwähnen können, so ein bisschen auf diese Sick-Day-Rules achten, wer sie noch nicht kennt. Es gibt bestimmte Medikamente, vor allen Dingen die Antidiabetika sind davon, sind dort inkludiert, sage ich mal, dass in solchen Rahmen diese Medikamente erstmal pausiert werden sollen. Ne? Im Rahmen von Infektionen, Post- oder im Rahmen von Operationen, um einfach das Risiko für azidotische Ereignisse zu reduzieren. Ketoazidose jetzt bei den Glyphlozinen, Laktatazidose bei Metformin, um halt das Risiko da zu senken.
Gibt es noch andere Medikamente? Oder sollen wir einen Punkt machen?
Also tatsächlich, mir läge noch am Herzen zu erwähnen, auch vielleicht, weil es ja auch aus dem neurologischen Gebiet rauskommt, man darf die anticholinerge Last, die Medikamente mit sich bringen, nicht unterschätzen. Ne? Also es gibt ja, muss man sagen, ein sehr, sehr spannendes und interessantes Projekt, was schon sehr weit ausgearbeitet worden ist. Das nennt sich Safe Brain Initiative oder auf Englisch SBI, Safe Brain Initiative, das ja von der ESAIC dann weiter ausgerollt worden ist. Es gibt halt Medikamente, die den peri- und postoperativen Verlauf ungünstig gestalten können. Und da gehören Medikamente, zum Beispiel, die eine anticholinerge Last mit sich bringen, halt mit dazu, ne, dass die kognitiven Einschränkungen postoperativ dann ausgeprägter sein können. Ne? Also erstmal entdeckt man sie dann plötzlich, wahrscheinlich waren sie vorher schon ein bisschen da, aber sie werden dann fulminanter, ne, das postoperative Delir, aber auch nicht, also auch nicht Delir abhängige kognitive Einschränkungen können dann plötzlich auftreten und da gehören halt Medikamente mit dazu. Da gehören natürlich auch andere Faktoren zu, sind es glaube ich insgesamt 15, aber gerade die anticholinerge Last ist gerade vor allen Dingen, ich habe wieder meine alte Oma im Kopf, sind ja schon problematisch. Das hat sich ja schon gezeigt, dass eine hohe anticholinerge Last das postoperative Outcome verschlechtern können. Jetzt nicht unbedingt bezüglich der Mortalität zwangsweise, aber gerade was die kognitive Beeinträchtigung oder die längerfristige kognitive Beeinträchtigung betrifft, aber als auch das Risiko für Heimunterbringung und solche Geschichten. Auch Mortalität, ne, das auch, aber halt, dass man da vielleicht auch schon guckt, jetzt nicht kurz vor einer OP, vielleicht auch schon mittelfristig die anticholinerge Last zu reduzieren. Ich weiß nicht, ob wir das schon irgendwo mal im Thema das angesprochen haben, aber so
auf jeden Fall.
Ne, die Tricyclika, Urologika, ich sag, da gibt es ja auch genug Publikationen zu und die sich damit beschäftigen, die sollten sowieso, es gibt zwei gute Quellen, wo man sich da sein perioperatives Management sich angucken soll, kann oder sich orientieren kann, wie man sein perioperatives Management anpassen könnte. Und da ist einmal diese SBI-Initiative sehr hilfreich, um sich da zu orientieren, was kann man perioperativ alles machen. Da gehören auch andere Sachen hinzu, wie zum Beispiel das EEG-gesteuerte Sedierungstiefe zu kontrollieren und zu überwachen. Da gehören die postoperative Medikamentenversorgung, was so postoperative Übelkeit betrifft, so das, was alles man im Aufwachraum tun kann. Und das Zweite, genau, das wäre eine super Quelle. Und das Zweite ist, es gibt eine sehr engagierte Gruppe von Stationsapothekern in NRW, die auch eine Medikamentenliste herausgebracht haben, als Orientierung, wann man was perioperativ absetzen sollte oder pausieren sollte oder was man vielleicht auch gar nicht pausieren braucht. Also es geht auch in diese Richtung, um zu schauen oder um zu informieren, wo Komplikationen auftreten können und wie man dann besten schon dem entgegentreten kann. Das ist natürlich, diese Liste ist natürlich etwas weniger valide, weil sie mit etwas weniger Studien hinterlegt worden sind, aber die Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt haben, die haben das schon sehr, sehr gewissenhaft ausgearbeitet und da ist auch vieles auch sehr gut drin ausgearbeitet, muss man auch sagen. Also genau, das jetzt nicht, sind jetzt keine gravierenden Fehler oder sowas drin, sondern tatsächlich eine sehr gute Orientierungshilfe, und dass man, wo man dann auf jeden Fall immer einen Blick drauf werfen sollte.
Deswegen werde ich die Liste auch verlinken in den Shownotes, die ist nämlich echt gut. Da kann man wunderbar nachschauen, wenn ich das darf.
Ja, ist darf genau. Ich, ne? Ja, darf. Genau. Ich habe nachgefragt. Nein, also das ist tatsächlich ein Anliegen dieser Gruppe, dass das herauskommt. Da gibt es keine finanziellen Interessen etc. Wie gesagt, das ist einfach eine Arbeitshilfe, die man bei sich in seinem eigenen Krankenhaus dann auch dann implementieren kann, wer es möchte, mit den Ärzten zusammen, also vielleicht hören ja auch Apotheker zu, dass man das einmal bespricht. Ne? Und man muss nicht immer allen einer Meinung sein, aber ich muss sagen, sie ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und Hauptsache, man hat was in der Hand. Ne? Und dann ist vielleicht auch so ein Anstoß, was bei sich zu machen.
Naja, und manchmal muss es ja auch wirklich schnell gehen. Ne? Man muss sich schnell Entscheidungen treffen. Da ist so eine Liste immer sehr hilfreich. Lieber Sebastian, lass uns gerne an dieser Stelle mal einen Punkt machen. Wir haben das natürlich nicht voll erschöpfend besprochen. Ich glaube aber, das einmal so durchzuspielen und sich zu überlegen, naja, dieses Thema darf nicht am Tag selber der Operation erst thematisiert und besprochen werden, sondern das braucht auch ein bisschen Planung und Koordination. Alleine das ist ja schon den Podcast wert gewesen, finde ich. Danke dir, und ich bin mir sicher, dass wir uns in einer anderen Konstellation zu einem anderen Thema, was Medikamente betrifft, wiedersehen. Du machst ja auch bei uns regelmäßig Fortbildung bei Klinisch Relevant. Das finde ich super. Ist immer sehr unterhaltsam und spannend. Auch ich lerne immer noch ganz viel dazu. Was heißt auch? Also ich lerne ganz viel dazu. ja, vielen Dank und bis bald.
Ja, vielen Dank für das Lob. Gerne und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast, mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.